Erich Fromm. Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Was macht uns aus? Das Geld auf unserem Konto? Unsere Karriere oder körperliche Fitness? Unser sozialer Status? Unsere Wohnung oder unsere Kleidung? Im Grunde nichts von alledem, was wir tief im Inneren auch wissen. Und trotzdem lassen wir uns einreden, der Weg zum Glück führe über Einkäufe und Äußerlichkeiten. Gleichzeitig sind wir nie zufrieden mit dem, was wir haben. Warum? Weil wir das Leben mit der falschen Einstellung angehen. Diese bezeichnete Erich Fromm bereits 1976 als den Haben-Modus. Das vom Kapitalismus befeuerte Streben nach mehr. Er prophezeite, dass uns dieser Trieb auf Dauer unglücklich machen und voneinander entfernen würde. Seiner Meinung nach muss unsere Existenz auf dem Sein aufbauen. Im Sein-Modus erkennen wir, dass wir längst vollkommen und frei sind und unser Leben nach unseren wahren Bedürfnissen ausrichten können. Diese Blinks erklären, wie wir diese Lebenseinstellung einnehmen und zur Grundlage eines respektvollen und solidarischen Miteinanders machen. Blink Nummer 1. Wirtschaftlicher Fortschritt garantiert weder Glück noch Wohlstand. Wo wir auch hinsehen, sind wir von verführerischen Produktversprechen umzingelt. Von Autos, die uns erfolgreicher wirken lassen, von Mode, die uns schöner machen soll und von Geräten, die uns den Alltag erleichtern. Aber wenn all diese Dinge das Leben besser machen, warum fühlen sich dann so viele Menschen überfordert und unglücklich? Weil Zufriedenheit mehr erfordert als materiellen Wohlstand. So sehr es uns die Wirtschaft glauben machen möchte, wir können uns das Glück nicht erkaufen. Im Gegenteil, das westliche Streben nach Glück führt immer häufiger zu Depressionen, Angstzuständen und Suchtverhalten. Das Leistungsprinzip unserer Gesellschaft zwingt uns zum ständigen Konkurrenzdenken und wir entfernen uns voneinander, statt uns zu solidarisieren. Dieser inneren Leere begegnen wir mit dem Wunsch, mehr zu besitzen und mehr zu sein. Wir glauben, uns ständig verbessern und wachsen zu müssen. Dabei erkennen wir nicht, dass wir in einem auf Wachstum basierenden System niemals irgendwo ankommen. Wir werden niemals genug besitzen, um erfüllt zu sein, denn die Wirtschaft lebt von unerfüllten Bedürfnissen. Je mehr wir uns anstrengen und ausgeben, desto leerer werden wir uns fühlen. Die Wachstumsideologie hat aber nicht nur individuelle, sondern auch gesamtgesellschaftliche Folgen. Eine davon ist, dass sich der Reichtum der Welt auf immer weniger Menschen konzentriert. Im Kapitalismus ist sich jeder selbst der Nächste. Das System belohnt Gier und Eigensinn und führt zur Abwertung von Bescheidenheit und Gemeinschaft. Diese Tendenz treibt die sozialen Schichten weiter auseinander. Auf lange Sicht führt sie zu Spannungen, die sich in Unruhen oder gewaltsamen Konflikten entladen können. Gier ist generell keine gesunde Triebkraft. Sie war einer der zentralen Auslöser zahlreicher internationaler Kriege. Vom Siebenjährigen Krieg in Nordamerika bis zum Ersten Weltkrieg. Und in der kapitalistischen Gesellschaft bringt sie auf lange Sicht nur Zerstörung. Unternehmen versuchen, ihre Kunden zu täuschen, ihre Mitarbeiter auszunutzen und ihre Konkurrenz zu eliminieren. Was gibt es für Alternativen? Den Kommunismus? Leider nein, denn auch der Kommunismus basiert letztlich auf Produktion und Konsum. Tatsache aber ist, in einer Gesellschaft, die nicht dem Wohle der Mehrheit dient, sind drastische soziale und wirtschaftliche Reformen nötig. Wir dürfen uns nicht länger vorschreiben lassen, was wir kaufen und verbessern müssen, um zufrieden zu sein. Es ist Zeit für tiefgreifende Veränderungen. Blink Nummer 2. Wir erfahren das Leben in den zwei Grundmodi Haben und Sein. Erich Fromm zufolge können wir die Welt in zwei Grundmodi erfassen, dem Haben- und dem Sein-Modus. Der Haben-Modus wertet Besitztümer wie Autos, Uhren oder Sonnenbrillen. Er verbucht auch Jobs und Beziehungspartner als Erfolge. Aber sind das denn Besitztümer? Wohl kaum. Und trotzdem neigen wir im Haben-Modus dazu, sie so zu sehen. Ohne sie fühlen wir uns unvollständig. Wir haben das Gefühl, sie zu brauchen, um dazuzugehören. Erst wenn wir in den Sein-Modus wechseln, erkennen wir, dass wir ganz sind, egal wie viele Besitztümer wir anhäufen. Was genau meint Fromm mit diesen beiden Modi? Der Haben-Modus verdinglicht alles. Seine Logik dreht sich einzig um Akkumulation und macht selbst vor Menschen und Beziehungen nicht Halt. Das zeigt sich bereits in der Sprache. Wir sind nicht der Ehemann eines anderen Menschen, sondern wir haben eine Frau oder einen Partner. Oft gehen wir in diesem Modus sogar so weit, emotionale Beziehungen für unser Erfolgsstreben zu missbrauchen. Ein Beispiel dafür sind Eltern, die ihren Kindern Lebensziele vorschreiben. Diese Vorgaben richten sich nicht nach dem Wohl der Kinder, sondern nach den Wunschvorstellungen der Eltern. Selbst unsere Meinung wird im Haben-Modus verdinglicht. Eine Überzeugung ist keine Ansicht mehr, die man hinterfragt und revidiert, sondern ein Teil unseres identitären Besitzstands. Eine Meinung zu überdenken wäre, wie einen Teil unseres Eigentums zu verlieren. Umso aggressiver klammern wir uns an fertige Ansichten, statt uns für neue Gedanken zu öffnen. Im Sein-Modus schätzen wir unsere Beziehungen für ihre Authentizität. Das gibt uns die Freiheit, aufrichtig und großzügig auf andere zuzugehen, selbst auf Menschen, deren Ansichten wir nicht teilen. Im Sein-Modus wollen wir zeigen, wer wir sind und nicht, was wir haben. Das öffnet uns für den Wandel, denn das, was wirklich zählt, ist das Glück, das wir durch die Erfüllung unserer wahren Bedürfnisse erfahren. Diese essentielle Unterscheidung haben bereits viele große Denker vor Erich Fromm erkannt. Der Buddha lehrte, dass wir unser Leid nur durch die Abkehr vom Besitzstreben überwinden können. Jesus fragt in der Bibel, was es dem Menschen nütze, wenn er die ganze Welt gewönne und an seiner Seele Schaden nähme. Und Marx zufolge ist Luxus genauso gefährlich wie Armut. Der Mensch solle nicht danach streben, viel zu haben, sondern danach viel zu sein. Die Vorteile des Sein-Modus liegen also auf der Hand. Warum wird unser Alltag dann auf allen Ebenen vom Haben-Modus definiert? Blink Nummer 3. Der Haben-Modus führt zu Selbstsucht. Die Wachstumslogik sitzt einem weiteren Irrtum auf. Der Mehr von der Erfüllung aller Träume. Stell dir einmal vor, wir würden ihr in allen Lebensbereichen folgen. Die Mächtigen würden sich nur noch um ihre eigenen Interessen kümmern, statt im Sinne der Gemeinschaft zu handeln. Und wir Bürger würden mitspielen, solange uns die sozialen Konflikte nicht direkt betreffen. Aber Moment. Soweit sind wir von dem Szenario doch gar nicht entfernt. Eine Gesellschaft, die Gier und Eigensinn belohnt, hofiert selbstsüchtige Anführer. Immer wieder treffen Unternehmer und Politiker Entscheidungen, die ihren eigenen Interessen stärker dienen als denen ihrer Angestellten und Wähler. Ein Beispiel dafür ist ein Geschäftsführer, der aus wirtschaftlichen Gründen Mitarbeiter entlässt und sich trotzdem einen üppigen Jahresbonus auszahlt. Ein anderes Beispiel ist ein Politiker, der die Partikularinteressen von Lobbyisten oder finanzkräftigen Mäzenen bedient, obwohl sie dem Allgemeinwohl zuwiderlaufen. Die Wahrheit ist, dass uns diese Selbstsucht schon gar nicht mehr schockiert. Wir gehen regelrecht davon aus, dass diese Menschen so handeln. Warum nehmen wir das so hin? Weil wir Teil der Gesellschaft sind, die solche Führungspersonen hervorbringt? Und was sagt das über uns als Bürger aus? Alles deutet darauf hin, dass wir im Haben-Modus unsere soziale Verantwortung ablegen. Wir richten den Blick nicht darauf, was wir für eine möglichst gerechte Gemeinschaft tun können, sondern konzentrieren uns nur noch auf uns selbst. Zwar beschweren wir uns hin und wieder über das gesamtgesellschaftliche Klima, aber am Ende wählen wir die Passivität. Wir entscheiden uns dagegen, die Entscheidungsträger aktiv zur Rechenschaft zu ziehen. Warum auch? In der Logik des Habens springt dabei ja nichts direkt für uns heraus. Und so dreht sich das Hamsterrad weiter. Die Öffentlichkeit macht sich mitverantwortlich, wenn sie zulässt, dass die Entscheider in Politik und Wirtschaft die sozialen Gräben vertiefen. Auf Dauer spaltet das die Gesellschaft in zwei große Lager: das der Mächtigen und Reichen und das der Macht und Geldlosen, in Ausbeuter und Ausgebeutete. Den Ausgebeuteten bleibt irgendwann nur noch der Aufstand. Eine Gesellschaft im Haben-Modus braucht eine soziale Revolution, um ihre Existenz auf das Sein zu gründen. Die Vorteile eines solchen Wandels wären weitreichend. Denken wir nur an die internationalen Beziehungen. Es gäbe keinen Grund mehr für geopolitische Konflikte oder Verteilungskriege und der Frieden wäre endlich möglich. Davon sind wir bis heute allerdings weit entfernt. Darüber hinaus bekriegen wir nicht nur einander, sondern auch die Natur. Blink Nummer 4. Die Menschheit führt einen zerstörerischen Krieg gegen die Natur. Bis zur industriellen Revolution lebte die Menschheit mehr oder weniger im Einklang mit der Natur. Sie wusste, dass das Wohl des Planeten und die Entwicklung unserer Spezies voneinander abhängen. Das änderte sich mit der Industrialisierung. Heute wähnt sich unsere Spezies der Natur überlegen. Wir beuten sie so erbarmungslos aus, dass wir damit unsere eigene Existenzgrundlage gefährden. Wir fühlen uns nicht mehr als Teil der natürlichen Schöpfung, sondern im Recht, sie unseren Zwecken zu unterwerfen. Die Folgen der Ausbeutung werden immer sichtbarer. Wir bedienen uns in immer schnellerem Tempo an ihren Schätzen, dem Wasser, der Luft und den Wäldern. Aber keine dieser Ressourcen ist unendlich. Die Natur leidet und sendet uns drastische Warnsignale. Von Rekordhitzewellen über Naturkatastrophen bis zum größten Artensterben aller Zeiten. Aber wir Menschen sind zu arrogant, um die Warnungen zu erkennen. Wir fühlen uns allmächtig, weil wir mechanische Energie erzeugen und nukleare Massenvernichtungswaffen entwickeln. Wir fühlen uns allwissend, weil wir künstliche Intelligenz erschaffen, die des Menschen früher oder später übersteigen wird. Wir glauben, eine neue Welt geschaffen zu haben, in der wir die Götter sind und die Natur nichts weiter als ein Baustein ist. Dabei befinden wir uns längst an einer kritischen Schwelle. Die industrialisierte Welt behandelt die Natur wie einen Gegenstand. Sie spricht ihr weder Respekt noch Würde zu. Aber die eskalierende Verschmutzung und Plünderung der Natur beschleunigt einen Klimawandel, dessen Folgen wir nicht absehen können. Die Verschärfung und Häufung der Wetterextreme ist nur die Spitze des schmelzenden Eisbergs. Die Erderwärmung könnte zu verheerenden Dürren führen, die die Nahrungsgrundlage unserer Spezies gefährden. Unser Überleben hängt davon ab, ob wir es schaffen, radikal umzudenken. Wir brauchen eine fundamental neue Ethik. Wir brauchen schnellen und entschlossenen Wandel. Wie der aussehen könnte, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 5. Wir müssen den Grund unserer Unzufriedenheit erkennen und uns für das Sein entscheiden. Vor 2000 Jahren entschied sich Siddhartha Gautama gegen ein Leben in Macht und Reichtum. Er hatte erkannt, dass ihm sein materieller Wohlstand nicht über seinen Weltschmerz hinweg half. Er wählte den Weg der Askese und Liebe und fand die Erleuchtung, die ihn zum Buddha machte. Nun müssen wir vielleicht nicht restlos alles im Leben aufgeben, aber wir sollten grundlegend überdenken, wonach wir streben. Der erste Schritt ist das Eingeständnis. Wir müssen uns bewusst werden, dass der Haben-Modus nur Leid hervorbringt. Wie das gehen soll? Indem wir uns drei Dinge vor Augen führen. Erstens macht uns der Haben-Modus verletzlich. Alle Besitztümer der Welt können verloren gehen. Wenn wir unseren Selbstwert auf dem aufbauen, was wir haben, sind Verlustängste unvermeidlich. Das heißt, dass wir niemals sicher sind. Unsere Existenz ist chronisch prekär. Zweitens spielt uns der Wettstreit um Macht, Profit und Bestätigung gegeneinander aus. Aber in diesem Spiel kann niemand gewinnen. Es wird immer jemanden geben, der mehr Talent, mehr Einfluss oder mehr Erfahrung hat. Der ständige Vergleich mit anderen verbaut uns den Blick für das Schöne und Wesentliche. Drittens ist unser Streben nach Glück nicht nachhaltig. Im Haben-Modus jagen wir meist oberflächlichen Bedürfnissen nach. Wir hangeln uns von Kick zu Kick, weil sich Leere breit macht, sobald der Zauber des Neuen verflogen ist. Achtsamkeit ist also der erste Schritt auf dem Weg des Wandels. Der nächste Schritt besteht in der Erkenntnis, dass wir die Leere nur überwinden können, wenn wir uns für die Grundeinstellung des Seins entscheiden. Das hilft uns in dreierlei Hinsicht. Erstens gibt uns das Sein Selbstvertrauen und ein gesundes Gefühl von Stärke. Niemand kann uns nehmen, was wir in uns tragen. Zweitens gibt das Sein den Blick für den intrinsischen Wert der Dinge frei. Wir können sie wertschätzen, ohne sie beziffern oder besitzen zu müssen. Das lässt Raum für eine der tiefsten menschlichen Empfindungen, geteilte Freude. Drittens sind wir im Sein von Natur aus ganz. Wir verwirklichen uns, indem wir unsere Liebe, Kreativität und Solidarität miteinander ausleben. Unser Gefühl des Glücks und der Fülle ist unabhängig von äußeren Umständen. Wir alle besitzen die Fähigkeit, zwischen der Leere des Habens und der Fülle des Seins zu wählen. Natürlich beeinflusst die Kultur, in der wir leben, wie leicht oder schwer uns das fällt. Das heißt, wenn wir unsere Lebenseinstellung verändern wollen, müssen wir auch unsere Gesellschaft umkrempeln. Blink Nummer 6. Wir brauchen ein neues Fundament für den Umbau unserer Gesellschaft. So sehr uns der Gedanke manchmal widerstrebt, wir alle sind das Produkt unserer Umgebung. Wenn wir uns wirklich von der kranken Konsumkultur befreien wollen, brauchen wir ein neues Wertesystem. Aber wie baut man eine ganze Gesellschaft um? Indem wir unsere Prioritäten neu sortieren. Wir müssen begreifen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wenn wir eine solidarische Ordnung schaffen wollen, brauchen wir ein gemeinsames Ziel, eine kollektive Überzeugung, auf der wir unsere neue Gesellschaft aufbauen. Wir müssen anfangen, uns die richtigen Fragen zu stellen. Es sollte nicht darum gehen, was dem System nützt, sondern darum, was uns als Gemeinschaft voranbringt. Dafür müssen wir ganz praktisch überdenken, was wir unter Produktivität verstehen. In einer auf dem Prinzip des Seins basierenden Gesellschaft bedeutet Produktivität nicht länger, dass äußerlicher wirtschaftlicher Erfolg über das innerliche Wohlbefinden der Menschen gestellt wird. Die Produktivität steht hier wieder im Dienst der Gemeinschaft. Sie wird zum Ausdruck unserer Motivation und Leidenschaft. Die Frage, warum wir etwas tun, ist wieder wichtiger als die Frage nach dem Was. Dieser Paradigmenwechsel revolutioniert unser Verhältnis zu anderen Menschen und zu Eigentum. Ohne das Primat des Habens hören wir auf, einander zu objektivieren und zu entmenschlichen. Wir empfinden es nicht länger als duldbar, sondern als erstrebenswert, uns zu unseren wahren Eigenschaften und Leidenschaften zu bekennen. Natürlich werden wir weiter bestimmte Dinge besitzen, aber mit dieser neuen Einstellung ändern wir unser Konsumverhalten. Wir kaufen nur noch das, was wir wirklich für ein erfülltes Leben brauchen. All das verändert auch unseren Umgang mit Zeit. Im Haben-Modus diktiert sie unser Leben. Wir wollen sie permanent einsparen, nutzen oder totschlagen. Im Sein-Modus lernen wir dagegen, verantwortungsbewusst mit ihr umzugehen. Wir respektieren und schätzen sie so sehr, dass wir Extreme wie ständige Leistungsfähigkeit oder Lethargie vermeiden. Wir neigen dazu, uns mit Unzufriedenheit und Leid abzufinden. Aber wenn wir uns kollektiv gegen das Haben und für das Sein entscheiden, können wir sowohl besser in Gemeinschaft leben, als auch individuelle Erfüllung finden. Das bringt uns zur entscheidenden Frage. Was hält uns davon ab, uns weiterzuentwickeln? Blink Nummer 7. Der Mensch scheut Veränderung selbst dann, wenn er mit dem Status quo unglücklich ist. Im Jahr 1937, inmitten der Unruhen des Spanischen Bürgerkriegs, versteckte sich der britische Korrespondent Arthur Köstler im andalusischen Malaga. Er wusste, dass die Schergen Francos nach ihm suchten. Er wusste auch, dass die meisten Bewohner der Stadt bereits geflohen waren. Dennoch weigerte er sich, aus der Behaglichkeit seiner Villa in die kalte Nacht zu fliehen. Was geschah? Köstlers Trägheit führte zu seiner Festnahme. Sein Schicksal ist ein Beispiel für die menschliche Angst vor dem Unbekannten. Wir fürchten uns oft so sehr vor der Unbequemlichkeit des Ungewissen, dass wir unseren eigenen Niedergang riskieren. Das Beispiel lässt sich auf unsere Gesellschaft übertragen. Wir schrecken vor den Unwägbarkeiten des Wandels zurück und riskieren unsere Zukunft, um bloß keine Abstriche in der Gegenwart zu machen. Natürlich kann einem Ungewissheit Angst machen. Außerhalb der Komfortzone wird jeder Schritt zur potenziellen Stolperfalle. Wir könnten stürzen und scheitern. Deshalb halten wir uns lieber an das, was wir bereits kennen, an die Behaglichkeit des Bewährten und Sicheren. Das ist menschlich, aber als Gesellschaft können wir uns das nicht länger leisten. Wir Bürger müssen für unsere Bedürfnisse einstehen. Wir müssen uns stark machen für den Übergang von einer Zuschauerdemokratie zu einer aktiven Demokratie, in der wir das Allgemeinwohl über Einzelinteressen stellen. Wir könnten unabhängige Komitees einrichten, die Produkte und politische Konzepte auf ihren tatsächlichen Nutzen untersuchen. So könnten sowohl die Entscheidungsträger als auch die Bürger beurteilen, welche Güter und Gesetze wirklich dem Allgemeinwohl dienen. Die Regierung könnte diese Informationen nutzen, um die Bürger über Bildungsprogramme zu befähigen, untaugliche Entwürfe zu erkennen und abzulehnen. Machen wir uns nichts vor. Der Übergang zu einer solchen Gesellschaft wäre beschwerlich. Aber fest steht, dass wir schnellstmöglich aufhören müssen, die Gesundheit der Wirtschaft über die Gesundheit der Menschen zu stellen. Wir müssen uns von der Ideologie des unbegrenzten Konsums und Wachstums verabschieden. Wir brauchen eine Politik des moderaten Wachstums, die die Wirtschaft durch besonnene Maßnahmen vor künftigen Krisen schützt. Das mag nach gewaltigen Kosten klingen. Doch diese stehen in keinem Verhältnis zum Preis, den wir zahlen, wenn wir nichts verändern. Du glaubst nicht, dass sich die Menschheit ändern kann? Sieh es einmal so. Die Menschen in einer Kultur verhalten sich so, wie sie glauben, sich verhalten zu müssen. Wenn genug von uns den Übergang vom Haben zum Sein schaffen, erhalten wir alle die Chance auf ein erfülltes Leben. Die Quintessenz der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass unsere kapitalistische Gesellschaft nach dem sogenannten Haben-Modus funktioniert, der uns zu ewigem Wachstum verdonnert und davon lebt, dass wir niemals zufrieden sind. Diese Logik führt zum Raubbau an den menschlichen und natürlichen Ressourcen und gefährdet auf lange Sicht das Überleben unserer Spezies. Deshalb ist es an der Zeit für eine tiefgreifende Revolution, durch die wir in den Sein-Modus wechseln können. Wir müssen erkennen, dass Glück nicht in endlosem Konsum und Besitz zu finden ist und dass wir das Allgemeinwohl und die Solidarität zur Grundlage einer neuen und gerechteren Gesellschaft machen müssen. Was du vielleicht konkret umsetzen kannst, überprüfe regelmäßig, ob es dich glücklich macht, wie du deine Zeit verbringst. Angenommen, du verbringst deine Abende regelmäßig mit Serienmarathons. Daran ist nichts auszusetzen, solange dich das glücklich macht. Spüre hin und wieder in dich hinein. Frag dich ehrlich, ob dich ein anderer Zeitvertreib glücklicher machen würde, zum Beispiel Klavierspielen lernen oder dich mit Freunden treffen. Manchmal ist es wichtig, dass wir mit Mustern brechen. Das kann anfangs unbequem sein, auf lange Sicht aber zu wohltuenden Veränderungen führen. So, das waren also unsere Blinks zu Haben oder Sein von Erich Fromm. Wir danken dir fürs Zuhören.